Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Hallo und guten Abend. Heute Aktuelles zum neuen Natur- und Kulturpfad in Walberberg. Und zum Schluss noch ein paar Tipps aus der Region. Durch die Sendung begleitet sie Brigitte Wittrin. In unserer heutigen Sendung geht es um den neuen Natur- und Kulturpfad in Walberberg, den der Förderkreis Historisches Walberberg ins Leben gerufen hat. Zu diesem Thema plaudern mit meinem Kollegen Otto Ganser drei der Vorstandsmitglieder.
Ja, einen schönen guten Abend im Studio Merten.
Ja, schönen Abend.
Ich darf Sie bitten, sich vielleicht zunächst mal vorzustellen. Machen wir mal hier die Runde zu diesem Thema.
Ja, ich heiße Engelbert Wörz, bin Ortsvorsteher von Walberberg und bin stellvertretender Vorsitzender des Historischen Vereins Walberberg.
Ja, mein Name ist Herbert Kessler und ich bin der erste Vorsitzende vom Förderkreis Historisches Walberberg.
Mein Name ist Anna Czernik-Wiehr und ich gehöre mit zum Förderkreis Historisches Walberberg. Ich bin mit als Vorstandsmitglied.
Ich weiß natürlich, wir haben schon ganz viele Sendungen im Laufe der letzten, glaube ich, 2,5 Jahre gemacht über den Förderkreis Historisches Walberberg. Und jetzt gibt es wieder was Neues. Und in der kurzen Zeit des Bestehens dieses Förderkreises ist ja ganz, ganz viel passiert. Ich nenne jetzt nur die Stichworte Eröffnung des Heimatmuseums, dann jede Menge anderer Aktivitäten. Aber jetzt kommen wir zu dem ganz aktuellen, der Natur-Kultur-Pfad. Und dazu können Sie was zu erzählen. Das war ja wahrscheinlich schon irgendwie mal in den Köpfen drin vor längerer Zeit.
Ja, also der Natur-Kultur-Pfad geisterte eigentlich von Anfang an schon in unseren Köpfen und war sogar schon früher geplant. Von der Idee, von der Umsetzung her war das eher etwas schon für 2008 vorgesehen. Da kam uns dann unser Heimatmuseum dazwischen, was dann alle Kapazitäten letztlich auch gebündelt hatte und sodass wir dann das Vorhaben Natur-Kulturpfad auf 2009 dann verschoben haben, aber das dann glücklicherweise auch jetzt mittlerweile einweihen konnten, sodass der ganze Pfad auch begehbar ist.
Dieser Pfad ist ja doch einmalig, denke ich mal, gerade dann für Walberberg auch, weil Walberberg hat ja viel zu bieten. Frau Czernik, Sie sind auch mit dabei, aktiv.
Der Kulturpfad war eine Idee, die mir auch schon sehr lange im Kopf geisterte, denn die Walberberger Schule, an der ich arbeite, hat immer einen Teil Walberberger Geschichte im Rahmen des Sachunterrichtes mit den Kindern erarbeitet. Und dadurch erkannten wir oder sahen wir, wie reich Walberberg war und hatten schon des Öfteren kommuniziert, warum kann man das nicht ein bisschen strukturieren, ein bisschen bündeln. Und dann gab es die Entwicklung, die Entstehung des Förderkreises Walberberg und damit auch die Chance darauf, so etwas zu realisieren.
Herr Wirz, Sie sind ja jetzt auch dabei und im Vorstand aktiv und begleiten das natürlich auch ganz intensiv, sind ja Ur-Walberberger und Sie freut es besonders, habe ich auch gelesen, dass das jetzt so zustande gekommen ist.
Ja, das ist für mich war es immer ein Gedanke, den ich getragen habe, so etwas für Walberberg zu machen. Es ist nämlich so, wenn die Generationen ausgestorben sind, wie wir jetzt sind, dann wird es immer schwieriger, diese Sachen noch mal einmal zu Papier zu bringen. Und ich muss sagen, in den 2,5 Jahren ist so viel geschaffen worden. Das ist ja jetzt, wenn man so will, nicht nur ein Höhepunkt ist da gewesen, sondern das ist für mich schon der zweite große Höhepunkt neben dem historischen Museum, Museumsstube im Dominikaner, ehemaligen Dominikanerkloster, heute Domäne Walberberg. Und ich denke, neben den ganzen Aktivitäten, die in dem historischen Verein durchgeführt werden, ist vieles, vieles Kleines, Kalender, Jahreskalender, dann Schriften über Hexenturm, über Kirche, Schriften über den See, Bergkreissee und so weiter. Und ich denke, genau das sind diese Sachen, die alle festgehalten werden müssen und die auch die gesamten Bürger, Neu- und Altbürger in Walberberg sehr interessieren. Das spiegelt sich wieder, dass wir schon über 120 Leute in dem Verein, Historienverein haben. Die jetzt der Kulturpfad Und der historische Pfad in Wabeberg, denke ich, man kann die Historie jetzt begehen in Wabeberg anhand eines Planes. Da sieht man die gesamte Nachgeschichte und die Vorgeschichte. Vor Null und dann nach Null, die wird hier, kann man begehen. Die Vorgeschichte ist der Keltenring, um, sagen wir immer dafür, ja, und mit einem historischen Naturpfad, der wunderschön ist in Wabeberg, wenn man den gehen kann. Der Herbert Kessler wird noch ein paar Worte wahrscheinlich dazu sagen, wie der Ablauf ist, wie lange die Strecken sind, dass man da mal einen Überblick hat. Ich weiß nur, dass man im Ort in gut einer Stunde, anderthalb Stunden, diesen Pfad begehen kann, den historischen Pfad.
Da möchte ich auch direkt einklicken. Und zwar haben wir vom Konzept her es so gewählt, dass wir zwei Routen im Prinzip vorstellen und auch anbieten. Zum einen den Innerortsbereich, den wir als blaue Route bezeichnen, der so den Kern quasi von Wabeberg auch zu Fuß in gut einer Stunde, anderthalb Stunden begehbar macht. Das sind etwa 3,3 Kilometer. Und auch von der Streckenführung mit leichten Erhebungen. Wabeberg liegt nun mal am Hang, das ist deshalb etwas schwierig gewesen, das ganz eben hinzubekommen, aber doch mit nur sehr leichten Erhebungen dann gut auch zu begehen ist, alles asphaltiert und deshalb eigentlich sogar bei jedem Wetter zu empfehlen. Während unsere Naturfahrtroute, wir nennen sie auch die grüne Route, dann schon eher etwas festeres Schuhwerk erfordert. Das sind knapp 6 Kilometer, also 5,75. Das ist dann etwas auch sehr schwierig in Zeit zu fassen, wie lange man dafür braucht, weil es zum Teil doch recht steil auch auf die Wille hochgeht. Man sollte also schon gut zu Fuß sein, um diesen Weg begehen zu können. Ist leider nicht ganz so einfach zu wählen gewesen wie die Innerortsroute, aber von der Landschaft, von der Schönheit dessen, was man dort sehen kann, ein absoluter Genuss. Und wir sind so froh, dass wir diesen Weg so darstellen konnten und freuen uns also auch wirklich, dass wir das Ganze jetzt nach langen Planungsvorbereitungen auch endlich der Bevölkerung übergeben konnten.
Und jetzt übergeben wir an die Musik. Ja, so ein bisschen haben wir eben schon erfahren über den Naturkulturpfad in Wabeberg. Und Wabeberg hat ja ganz viel zu bieten an historischen Dingen, an Naturschönheiten und so weiter. Und man glaubt es ja gar nicht, wenn man nur durch die Durchgangsstraßen fährt, was Wabeberg alles so zu bieten hat, genau wie viele andere Orte hier im Vorgebirge. Und das ist ja der Sinn, dass Sie da so viel im Förderkreis Historisches Wabeberg dann in die Hand genommen haben. Und da gibt's ja nun auch so ein paar Highlights in diesem Pfad. Vielleicht können wir dazu noch etwas erzählen.
Tja, also zu den Highlights. Also für mich sind alle 20 Punkte, die wir auf diesem Naturkulturpfad ausgewiesen haben, hier wirkliche Highlights. Denn es ist uns schon sehr schwer gefallen, die Ziele auszuwählen, die wir theoretisch hätten alle ansteuern können. Denn das Erstaunliche ist, das, was an Möglichkeiten in Wabeberg besteht, begrenzt sich nicht auf diese 20 Punkte, zu denen wir uns dann letztlich durchgerungen haben, sondern das ist eigentlich, wenn man so will, das Herausstellen der ganz besonderen Objekte, der ganz besonderen Punkte in Wabeberg, auch für die Geschichte von Wabeberg. Und Gott, wenn wir da die Wesentlichen herausstellen, das ist natürlich neben unserer Pfarrkirche die Punkte der Hexenturm, zusammen mit der Pfarrkirche ja die Wahrzeichen von Wabeberg überhaupt, auch weithin sichtbar, die Wahrzeichen. Dann natürlich Fachwerk. Fachwerk ist in Wabeberg ein Teil, der auch das ganze Bild des Ortes wesentlich mitprägt. Und da haben wir zwei wesentliche Punkte einfach herausgestellt, exemplarisch für das besondere Fachwerk. Zum einen das älteste Fachwerkhaus in Wabeberg, gebaut 1660, das Mörgelhaus auf der Hauptstraße und in unmittelbarer Nähe nur zwei Häuser weiter, der älteste Hof, der älteste Fachwerkhof, der so in der kompletten Ausmaße noch vorhanden ist und auch in einem hervorragend restaurierten Zustand, genauso wie auch das Mörgelhaus sich befindet. Und die sind mehr oder weniger wirklich nur exemplarisch herausgestellt. Und dann ja natürlich auf der anderen Seite im Süden von Wabeberg die Kitzburg, als ja wohl sicherlich eines der schönsten Schlösser, die wir hier im ganzen Vorgebirge haben. Und das sind, wenn man so will, die wesentlichen interessanten Bereiche neben den Besonderheiten, die wir noch im Ort haben. Und dann etwas versteckt, mitten im Wald, die Aldeburg, für viele noch heute ein Mysterium, weil dieses Objekt als Fliehburg wohl seinerzeit gebaut, aber nicht wirklich wissend, wann ist dieses Objekt erbaut worden. Es ist leider bisher nie gegraben worden. Ein Naturforscher, der Herr Tholen, der hatte 1923 das Objekt mal etwas näher beschrieben, ohne aber Grabungen vorzunehmen. Und unsere Versuche, hier die Museumslandschaft für das Objekt zu begeistern, enden leider immer mit dem Hinweis, es ist im Wald, es ist nicht von Gefahr, es kann nicht umgegraben werden, deshalb geht es auch nicht verloren. Und deshalb haben wir Sachen, wo sich die Archäologen eher mit beschäftigen müssen, die eventuell von der Bebauung bedroht sind. Und deshalb müssen wir hier zuwarten, bis wir vielleicht mal genauere Informationen dazu bekommen, ob der Keltenring nun wirklich ein Keltenring ist oder aber ob erst die Franken den Keltenring gebaut haben. Da sind dann nur so, ich sag mal, schlappe 700 Jahre dazwischen. Wäre aber interessant zu wissen, was letztlich dann wirklich hinter diesem tollen Bauwerk mitten im Wald versteckt, sich da verbirgt.
Ich habe erfahren, es gibt ja nicht nur Burgen und Schlösser oder noch Reste davon, sondern Stichwort Limburg. Mhm. Ist das gar keine Burg? Es heißt nur so, oder wie ist das?
Ja, die Limburg selber ist, man muss das anders fassen. Es wurde viel als Burg bezeichnet, was aber dem Bild, was man heutzutage von einer Burg hat, nämlich diese wehrhaften Mauern mit Türmen, das war vorher eigentlich gar nicht üblich, das als Burg zu bezeichnen, sondern eine Burg hieß oftmals auch ein Gebäude, oftmals sogar ein Wirtschaftsgebäude. Fronhöfe wurden sehr häufig als Burgen bezeichnet, weil es halt in sich geschlossene Anlagen waren, die zum Teil auch leicht befestigt, nicht wie eine wehrhafte Burg in dem Sinne, aber eben als Gesamtbereich. Auch das wurde als Burg bezeichnet. Größere Objekte, beispielsweise eben die Limburg, die ja eines der ältesten noch vorhandenen Winzerhäuser quasi ist, denn es war von den Kurkölnern hier gebaut worden und ist dann, nachdem der Weinbau hier im Vorgebirge nicht mehr so lukrativ war, nicht mehr so interessant war, dann in Privathand übergegangen. Und man geht zurzeit auch davon aus, dass ein Mann aus Limburg das Objekt erworben hat und dass aus dieser Kombination heraus die Bezeichnung Limburg dann zustande kam. Genaueres weiß man nicht. Andere Geschichten gehen davon aus, dass die Bezeichnung Lim für kleine Ziege Geiß bezeichnet worden ist, aber das halte ich eher für ein Gerücht in dem Sinne, weil es gibt eine Jeseburg. Hier wird in unserem Bereich ein Geiß oder sowas, ein kleines Kitz, eher als Geiß bezeichnet und nicht als Lim. Während das auch eine Bezeichnung ist, aber die nicht so ganz in unserem Raum ansässig.
Ich möchte Sie, Frau Czelnik, ja nochmal fragen. Sie sind ja auch ganz engagiert dabei und Sie wohnen aber nicht in Walberberg, sondern hier in Merten. Aber da Sie ja die Walberberger Grundschule leiten, haben Sie ja da doch viel Berührungssituationen mit der Geschichte von Walberbergs. Und ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass das ja für die Schülerinnen und Schüler in ihrer Schule ja bestimmt auch eine wichtige Sache ist, dass sie mit ihren Lehrern vielleicht auch auf diese Weise die Geschichte von Walberberg näher bringen können.
Es ist in der Tat ein Anliegen, dass also pädagogischer Art ist, Kindern ihre Geschichte zu verdeutlichen oder sie auch als Teilgeschichte erleben zu lassen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die, dass ich glaube, dass wir Kleinode, so würde ich Walberberg und die Geschichte, das geschichtliche Zeugnis dort bezeichnen, aktivieren müssen, bewahren müssen. Und das kann man nur durch Jugend machen, durch die Kinder machen, durch Jugendliche machen, die sich dessen bewusst werden. Und darin sehen wir in der Schule schon eine kleine Aufgabe. Es geht so weit, dass wir haben in der Schule zum Beispiel Vitrinen und eine Vitrine ist gestaltet, ist präsent mit originalen Fundstücken aus Walberberg. Dazu ist es kommentiert oder es ist also Kartenmaterial da, Plakate da, die von Jons Tück also hergestellt wurden. Man muss wissen, dass das keine neue Erfindung ist in der Walberberger Schule, sondern es ist sehr wohl auch wieder, beruht es auf einer geschichtlichen oder auf einer Tradition, denn Jons Tück ist der Sohn von Herrn Tück und Herr Tück ist ein ehemaliger Rektor dieser Schule gewesen, der sich in Walberberg auszeichnet, indem er eine große geschichtliche Sammlung angelegt hat. Also von daher ist die Geschichte recht rund. Wir setzen nur das fort, was schon lange in der Schule auch als Aufgabe gesehen wurde.
So, als eben die Musik lief, da meinte Herbert Kessler, da muss ich noch unbedingt was zu erzählen. Da gibt es ja viele interessante Sachen, die damit auch verknüpft sind. Bitte.
Ja, also wo wir ja eben auch von der Limburg sprachen, so erreichte uns ein Brief von 1860 und dieser Brief war adressiert an einen Herrn Peres Walberberg. Das hört sich so an wie Frau Schmitz Köln. Der Brief schien aber offensichtlich angekommen zu sein. Und wir suchten jetzt natürlich händeringend nach diesem Herrn Peres. Wer konnte das sein in Walberberg? Und das ist das, was ich meinte. Das war nämlich der Erwerber dieser Limburg. Und zwar hatte der Herr Peres 1860 die Limburg erworben und daraus dann quasi sein Familiendomizil gemacht. Und die direkten Nachfolger von Herrn Peres wohnen noch in diesem Objekt.
Herr Wirth, also wieder ein Meilenstein ist gemacht worden. Und wir können gleich noch viel mehr darüber erzählen. Aber vielleicht jetzt nochmal Ihr Gefühl dazu.
Eben wurde schon angesprochen, das ist eine Zeitreise durch unseren Ort. Und das bleibt ja nicht stehen. Jetzt neueste Datums haben sie ja, die Denkmalschützer haben eine Ausgrabung gemacht in Walberberg im Frank von Gembisch, haben da wieder einen Sarkophag gefunden. Um 400 nach Christus. Also es geht immer weiter mit den Funden, also mit den historischen Sachen, gerade im Ort Walberberg. Und die Schürfer, sage ich mal, die kommen ja nicht umsonst nach Walberberg, sondern werden da etwas suchen und dann auch finden. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und steht ja auch an, es ist eine finanzielle Sache. Auch mit historischen Vereinen und die ganzen historischen Faden und so weiter. Es ist ja eine finanzielle Sache. Und da muss ich mal der Kreiskasse ein dickes Lob aussprechen. Die haben uns finanziell toll unterstützt. Nicht nur die Mitglieder mit ihren finanziellen Obolus, sondern es ist ja auch eine Sache des Geldes, wenn man so etwas macht. Und ich denke, das ist sehr gut, wird das von den Walberbergern und allen verstanden, dass dafür Geld nötig ist. Und dass man nur so etwas machen kann, wo man finanziell dann auch Gelder zur Verfügung hat. Und ich denke, das wird eine Reise werden, die immer weitergehen wird. Die Schürfung, Alteburg, man weiß nicht, was da läuft und alles, diese Sachen. Die Zeitreise fängt vor Christus an und hört wahrscheinlich nie auf.
Wo wir eben über Gelder sprachen, ja, da waren ja einige Gelder sind aufgebracht worden durch Spender und so weiter. Vielleicht kann Herbert Kessler als Vorsitzender vielleicht auch nochmal was dazu sagen.
Ja, also das Gros, das ist das, was Herr Engelbert Wirth eben schon ansprach, ist eben über Spenden, Sponsoring hereingekommen in dem Zusammenhang, also damit man auch so eine Größenordnung auch von der ganzen Maßnahme mal bekommt. Zum Ersten, es sind in etwa, wenn wir alle Kosten inklusive aller Arbeitskosten rechnen, etwa 10.000 Euro erforderlich, um diese Gesamtmaßnahmen Naturkulturfahrt mit seinen 20 Punkten darzustellen. Das macht sich eigentlich auch schon daran fest, allein um alle Besonderheiten, diese 20 Punkte, von denen ich schon eingangs sprach, herauszustellen. Dafür brauchen wir pro Punkt 200 Euro allein, nur um ein Schild zu platzieren in einer entsprechend ansprechenden und auch witterungssicheren Form. Und das Schöne in dem Zusammenhang, ich meine, das haben wir alles, es ist der, also unsere Naturkulturfahrt ist der erste frei finanzierte, von freien Trägern zur Verfügung gestellte Naturfahrt hier im ganzen Bereich. Und das finde ich also schon ganz außergewöhnlich. Und ich hatte gerade heute wieder in der E-Mail einen Wunsch von Walberberger Bürgern, die gesagt haben, wir fanden die Idee, das Umsetzen so toll, wir möchten gerne einen dieser Tafeln stiften. Und wir sagen, wir sollen denen Bescheid geben, was die gekostet haben. Und das mache ich gerne hier in diesem Zusammenhang, 200 Euro. Und das wollte man uns dann als Spende zur Verfügung stellen, damit sie sagen, wir wollen das unterstützen. Das soll dann unser kleiner Beitrag dazu sein, dass wir Walberberg für die Walberberger und aber auch für die Interessierten dann auch so klar und offenlegen.
Herr Wirth.
Ja, ich denke, auch der Zeitgeist in Walberberg ist der jetzt so geschürt, dass die Leute den historischen Verein annehmen und aufnehmen in sich. Wir haben bei den Aufstellungen der Schilder, wo es sonst Probleme geben würde, keine Probleme gehabt, sondern die Leute kamen auf uns zu und haben gesagt, macht dieses Schild bitte an unserem Haus fest. Ja, wir brauchten gar nicht lange zu fragen, sondern die waren integriert in diese Sachen, die haben das gerne mitgemacht. Das muss man sagen, ja.
Also das kann ich also nur unterschreiben, denn in dem Zusammenhang, dass so viel auch Ideen einbringen, ja, dass man sagen kann, dass man die Leute angesprochen hatte, ach ja, das kann man machen, aber ich fände es dort noch viel günstiger. Und wenn man sich das im Nachhinein anschaut, die Personen hatten recht. Es war eine gute Idee, die wir gerne mit umgesetzt haben in der ganzen Aktion. Und von daher finde ich, ist dieser Naturkulturpfad Walberberg wirklich ein Pfad für ganz Walberberg.
Frau Czernik-Wilja.
Das Aufstellen, das Gründen das, eines Kultur-Naturpfades ist die eine Sache. Die andere Sache ist die, wie hält man diese Errungenschaft lebendig? Wie aktiviert man sie? Und da ist nicht nur, sind nicht nur die Walberberger Bürger angesprochen, sondern es ist, wir sind ein Teil der Stadt Bornheim. Das heißt, diese ganze Stadt hat ein reichhaltiges Erbe und ich glaube, das ist sehr wesentlich und von daher finde ich auch die Sendung hier ganz gut, wesentlich zu sagen, hier Leute, begeht eure Pfade, schaut hin, wo was es an Kleinoden gibt und ja, aktiviert eure Neugierde, euer Wissen und wenn man so will, durch den Naturpfad natürlich auch euren Körper. Und ich weiß, dass also die Volkshochschule schon angefragt hat, um eine gemeinsame Veranstaltung zu machen mit dem Förderkreis von Walberberg, um diesen Naturkulturpfad oder diese eine Veranstaltung anzubieten. Und das ist meiner Meinung nach ein sehr guter Anfang.
Ja, jetzt kommen wir in die letzte Gesprächsrunde zum Naturkulturpfad und alles, was der Förderkreis Historisches Walberberg noch anzubieten hat, Herbert Kessler.
Ja, so würde ich also im Moment insbesondere herausstellen wollen, unser aktuelles Buchprojekt aus erster Hand. Hier werden Geschichten, also ein Buch mit einem Umfang von etwa 160 Seiten, hier werden Geschichten von Walberberger Bürgern erzählt, die ihr Leben, ihre Lebensabschnitte in Walberberg zum Besten geben. Und ich bin wirklich begeistert, was hier an Material von Seiten der Bürger zusammengestellt worden ist. Also wir hatten ja einen Aufruf Anfang dieses Jahres, um genau zu sein, im April gestartet gehabt. Und da ist uns eine Flut von Geschichten zur Verfügung gestellt worden, teils schon vorab fertig geschrieben, teils indem man es uns erzählt hatte. Und daraus haben wir jetzt das erste Buch zusammengestellt. Und das ist jetzt auch gerade, wenn ich ja so auf den Kalender schaue, so eine Woche vor Weihnachten, vielleicht auch ein ganz besonderes Präsent, das man unter den Weihnachtsbaum legen kann mit sehr viel Ortsbezug. Und das ist also etwas, wo ich sagen muss, da arbeiten wir jetzt schon mit Freude an der zweiten Ausgabe, die wir herausbringen wollen. Und deshalb auch in diesem Zusammenhang mein Aufruf an alle, die bisher sich vielleicht noch nicht getraut hatten, ihre Geschichten zu erzählen oder uns einzureichen oder einfach sagten, ach, meine Geschichte ist bestimmt nicht so interessant, das gibt es nicht. Also eine Geschichte über Walberberg, die nicht interessant ist, habe ich zumindest bei all dem, was uns zur Verfügung gestellt worden ist, nicht lesen können. Und da war es vollkommen uninteressant, ob diese Geschichte in den frühen 20er Jahren des letzten Jahrhunderts gespielt hatte oder in dem ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends. Und von daher kann ich wirklich alle nur bitten, reicht uns eure Geschichten ein, wir freuen uns drauf und Sie werden sehen, das zweite Buch ist sicherlich genauso schnell fertig wie das erste.
Und weitere Aktivitäten waren oder sind geplant, vielleicht zu weiteren Dingen, Herr Wirz?
Ja, es steht ja an, die 1050-Jahr-Feier von Walberberg. Das wird einer der nächsten Punkte und Hauptattraktionen unseres Vereins werden. 2012 werden wir 1050 Jahre alt in Walberberg. Und das wollen wir feiern. Mit Verein, historischer Verein, mit den Vereinen, mit den Walberbergern, ob Schulen oder Junggesellenverein, ich gehe mal querbeet. Und das soll ein Fest werden für unser Dorf von historischer Qualität, wie wir es noch nicht gekannt haben bei uns in Walberberg.
Ja, und das ist also etwas, wir planen also für 2012, Programm in dem Sinne, dass wir ja das ganze Jahr über immer mit einzelnen Highlights auftauchen, im Dorfgeschehen letztlich, und zwar, dass die einzelnen Vereine ihre Aktivitäten genauso unter dieses Motto stellen, eben 1050 Jahre Walberberg. Das kann beispielsweise der Karnevalszug sein, der sich vielleicht historisch ausrichtet, genauso wie eventuell das Feuerwehrfest, das ja auch in 2012 sogar noch ein besonderes Jubiläum feiern kann.
Die Kirmes.
Die Kirmes als solches, die wir dann entsprechend herausstellen wollen, zu dem wir dann also auch planen, einen großen Umzug dann zu veranstalten, wo quasi die gesamte Zeit Walberbergs, von der Erstbesiedlung bis in die Neuzeit, vielleicht über einzelne Gruppen, sehr gerne über Vereine, über Privatpersonen, die sagen, da würden wir gerne ein Segment von übernehmen. Und da sind wir zurzeit dran, das zusammenzustellen. Wir sind dabei, auch eine entsprechende Arbeitsgruppe zu bilden, weil Sie können sich vorstellen, dass man das selbst mit einem Verein allein gar nicht organisieren kann, sondern da braucht man viele hilfreiche Hände, die damit anpacken und dann auch sagen, das finden wir so toll, das wollen wir unterstützen. Wir haben also auch schon von den Walberbergern die Hinweise bekommen, also wenn ihr das vorhabt, ne, bitte sagt Bescheid, ich bin dabei. Also das finde ich ganz toll und deshalb möchte ich auch da gerne alle Walberberger aufrufen. Helfen Sie uns einfach, diesen Tag oder dieses Jahr 2012, 1050 Jahre Walberberg, so unvergesslich zu machen, dass wir alle da an einem Strang ziehen und ich hoffe auch alle in eine Richtung.
Ja, ich denke, es gibt so viel zu erzählen über Walberberg. Wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden, aber wir sollten vielleicht jetzt in den letzten ein, zwei Minuten noch mal so ein paar Höhepunkte oder ein paar Highlights herausstellen, was Sie in den wenigen, ja, ich glaube zwei, fast noch keine drei Jahre besteht der Verein, so alles schon erreicht haben. Ich denke an das Heimatmuseum in der Domäne Walberberg im ehemaligen Dominikanerkloster. Ich denke an die Hörbuch-CD, an vieles andere, all das, was jetzt noch ansteht und schon errichtet ist oder eben sich entwickelt hat. Vielleicht nochmal dazu.
Das sind dann insbesondere neben den Sachen, die ja ergreifbar sind, das Museum wie auch unser Naturkulturpfad, die Sachen, die wir halt publizieren, jährlich unseren Kalender, also seit 2007 bringen wir ja jährlich einen Kalender heraus. In diesem Jahr einen etwas anders gearteten Kalender. Die letzten Jahre hatten wir mit historischen Bildern den Kalendern bestückt, die auch wunderbar angekommen sind. Dieses Jahr haben wir gesagt, wir bringen einen besonderen Blickwinkel auf Walberberg und zwar so, wie man ihn heutzutage sehen kann. Aber erstaunlicherweise, die Bilder, die wir gewählt haben, haben bei sogar einigen alteingesessenen Walberbergern zu der verzweifelten Frage geführt, wo habt ihr das denn aufgenommen? Und hier einfach mal zu sehen, dass wir hier auch offensichtlich einen guten Blickwinkel gewählt haben, wie man Walberberg schön in Szene setzen kann, dass es sogar für alteingesessene Walberberge fast ein Suchspiel wurde, das auf dem Bild dann zu finden. Und wir haben also dafür sehr viel Lob bekommen, bisher schon. Und von daher denke ich, dass uns mit diesem modernen Kalender auch ein richtig guter Wurf gelungen ist.
Frau Czernik, will ja.
Ich darf noch betonen, dass der Förderkreis sich stark macht, am Tag des Denkmals und darüber hinaus zu besonderen Anlässen, indem eben die Experten sich bereit erklären, bestimmte historische Begebenheiten, historische Gebäude zu erklären, Führungen durchzuführen. Es geht so weit, dass es über Walberberg hinausgeht, denn der Förderkreis hat bereits zweimal eine Fahrt organisiert zu historisch bedeutenden Städten. Im letzten Jahr war es das archäologische Terrain Xanten, Amphitheater, die Stadt Xanten. In diesem Jahr war es Trier. Und ich bin bei einer Fahrt mit dabei gewesen und ich kann nur sagen, ich habe die Rückmeldungen aller Mitreisenden erlebt und es ist wirklich auch ein Highlight gewesen, das durch die Vereinsmitglieder vorbereitet wurde.
Also ich denke und ich könnte mir gut vorstellen, dass ganz viele Hörerinnen und Hörer, die nicht nur in Walberberg leben, sondern auch weit darüber hinaus uns zuhören, vielleicht mal neugierig geworden sind, Walberberg kennenzulernen, wenn sie noch nicht diesen schönen kleinen Vorgebirgsort kennen. Und wir haben ja gehört, was Walberberg alles zu bieten hat, historisch gesehen, von der Natur aus gesehen und vieles andere. Vielleicht eine Anregung dann auch hier, die Hörer, mal Walberberg als Tourist zu besuchen, wenn sie noch nie da waren, nicht?
Richtig, also insbesondere, wenn Sie in Walberberg sind, nutzen Sie einfach unsere Naturkulturfahrt, weil ich glaube, eine bessere Einführung in die Geschichte und die Bedeutung Walberbergs in der Geschichte wird man nicht bekommen. Und für alle die, die Internetanbindung haben, da könnten wir beispielsweise unsere Internetseite anbieten, walberberg.info. Da sind also auch viele Informationen über den Ort, auch über die Aktivitäten des Vereines und dergleichen zu finden. Viele interessante Bilder und dergleichen mehr. Und jeden, der sich für den Ort und für die Geschichte interessiert, ist das sicherlich eine sehr gute Anlaufstelle. Und ansonsten kann man sich natürlich auch immer an den Verein wenden als solches. Von daher stehen wir da immer gerne auch mehr für Fragen zur Verfügung.
Also die Homepage dieses Förderkreises Historisches Svalbardberg ist auch verlinkt in unserer Internetseite, in der Studio Mertens-Seite, sodass Sie da auch bequem draufklicken können und alle Informationen dort abrufen können, die eben schon erwähnt worden sind. Und ja, dann darf ich mich bedanken für den Besuch im Studio Merten und freue mich, dass in Svalbardberg so viel auf die Beine gestellt worden ist, und weiterhin viel Erfolg und alles Gute.
Ja, vielen Dank. Dankeschön.